Leichen im Keller. Manche haben auch vielleicht Leichen im Auto. Verkehrskontrolle. Polizist sagt zum Autofahrer: Herzlichen Glückwunsch. Zurzeit machen wir die Aktion Vorbildliches Fahren. Wir sind jetzt 10 Kilometer hinter Ihnen hergefahren. Haben Sie beobachtet? Glückwunsch. Sie haben keine Ampel überfahren, alle Verkehrszeichen beachtet, nie die Geschwindigkeitsbegrenzungen übertreten. Sie sind heute der Sieger des Tages unserer Aktion und Sie bekommen deswegen heute 1000 Euro. Und so nach einem kurzen Moment sagt er dann: Wissen Sie schon, was Sie mit den 1000 Euro anfangen? Der Fahrer sagt dann nach kurzem Überlegen: Ja gut, als erstes mache ich meinen Führerschein. Dann sagt die Frau auf dem Beifahrersitz: Sei ruhig, du bist doch total betrunken. Und dann die Oma auf der Rückbank: Ich wusste gleich, dass wir mit dem geklauten Auto nicht weit kommen. Als dann aus dem Kofferraum die Stimme kommt: Sind wir schon über der Grenze. An manchen Tagen fällt es schwer, irgendetwas richtig zu machen. Und noch schwieriger ist es, etwas Falsches richtig zu machen. Und ganz unter uns, haben wir uns nicht manchmal schon ähnlich verhalten? Na klar, wir haben jetzt nicht gerade ein Auto gestohlen, aber vielleicht jemanden übervorteilt, jemanden geschädigt und haben uns dann verdünnisiert. Wir nehmen irgendwo die Schleichwege der Betrügerei, dröhnen uns dann zu mit Arbeit, Terminen oder vielleicht auch mit Alkohol und Tabletten. Nach außen hin versuchen wir uns ganz normal zu geben. Und trotzdem merken die Leute, wenn sie uns anschauen, dass wir auf der Flucht sind. Mit unserem unsteten Blick, mit zitternden Händen schwatzen wir nervös drauf los. Wir versuchen zu verschleiern, wir schmieden Ränke, wir erfinden Ausflüchte, wir ändern das Thema plötzlich in eine andere Richtung. Wir wollen eben nicht, dass die Leichen im Keller entdeckt werden. Warum verstecken wir Leichen im Keller? Warum wir Leichen im Keller verstecken? Es fängt interessanterweise ganz früh in der Kindheit an. Also entweder schauen das die Kleinen sich von den Großen ab oder sie machen das quasi instinktiv. Da ist zum Beispiel eine Vase auf mysteriöse Weise kaputt gegangen. Es hat niemand gesehen, es war auch niemand. Das heißt, es kann eigentlich nur das Meerschweinchen gewesen sein oder die Schildkröte. Und wenn alles Vertuschen nichts mehr nutzt, dann hat man in der Regel eine gute Erklärung. Baran sagt: Ja, Herr, da hat jemand die Vase zu nahe an die Tür gestellt. Oder die hat ja sowieso schon Macken gehabt. Und gefallen hat sie sowieso niemand. Wir wissen genau, was wir verbockt haben, aber wir suchen eine möglichst gute Erklärung und Entschuldigung. Und mit dieser Art des Umgehens stumpft irgendwann mit der Zeit unser Gewissen immer mehr ab. Wann hatten Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie über die rote Ampel gehen als Fußgänger? Vielleicht allenfalls dann noch, wenn irgendwo Kinder stehen, weil man nicht gerade ein schlechtes Vorbild sein will. Eine andere Taktik lautet: Gegenangriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, man versucht den Spieß umzudrehen und man reagiert dann ganz gereizt, provokant, auf keinen Fall zugeben, dass man was falsch gemacht hat. Aber es führt eben immer mehr dazu, dass die Grenze verschwimmt zwischen richtig und falsch. Und dann machen wir irgendwann unsere eigenen Gesetze, nach denen wir leben und handeln. Wir sprechen uns selbst gerecht. Es gibt eine Weichspülung unseres Gewissens. Das ist dann ganz bequem, weil man immer sagt: Ich bin ja nicht schuld. Ich bin nur quasi ein Opfer. Ich brauche keine Verantwortung zu übernehmen, es sind immer die anderen. Es waren die schlechten Umstände, Es war das Elternhaus, es waren die Lehrer, es waren die Ausbilder, wer auch immer, die Clique, es waren immer die anderen. Und das heißt, ich muss eigentlich gar nicht an mir selber arbeiten, sondern doch die andere vor ihrer Tür kehren. Was aber sind die Folgen? Was sind die Folgen? Die Folgen dieser Selbstgerechtigkeit und Schuldverschiebung sind mit einem Wort gesagt Entfremdung. Und zwar eine Entfremdung in zweierlei Hinsicht. Die erste Entfremdung ist die Entfremdung der Menschen untereinander. Und dieses Dilemma, das haben die Autoren in der Bibel gut erkannt. Und sie drehen das Zeitrad der Geschichte ganz zurück bis an den Anfang. Die Schuld auf andere schieben beginnt auf den ersten Seiten der Bibel, im Paradies. Das erste Menschenpaar, Adam und Eva, sie essen von der verbotenen Frucht. Und dann geht diese Schuldverschiebung los. Adam schiebt die Schuld auf die Eva. Die hat mich hier dazu verführt. Die Eva sagt, nein, die Schlange hat mich dazu verführt. Und die Schlange hat nichts zu sagen, aber wenn sie könnte, würde sie auch sicher weiterschieben und sagen, ich wollte ja nur mal prüfen, was das für Früchte sind und habe mich hochgewunden, die Frucht gepflückt. In dem Moment kommt gerade zufällig die Frau, die sieht mich so bettelnd an und will unbedingt die Frucht haben, da konnte ich ja gar nicht anders, als sie dazu animieren. Kann man alles nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Und jetzt passiert was, Entfremdung. Mann und Frau entfremden sich voneinander, das Vertrauen untereinander ist gestört. Und anstatt, dass sie miteinander für ihre Übertretung einstehen, schiebt jetzt sozusagen jeder auf den anderen. Und jetzt fängt das Misstrauen an, das Misstrauen in der Beziehung. Und das geht immer weiter fort, diese Entfremdung voneinander geht immer weiter fort, so dass man auch irgendwann, und zwar gar nicht lange danach, nicht einmal mehr vor Mord zurückschreckt. Soll ich etwa auf meinen Bruder aufpassen, fragt der Kain, nachdem er den Bruder Abel erschlagen hat. Die Folge der Verdrängung von Schuld und Weiterschieben ist Entfremdung von Menschen, aber es ist eben auch die Entfremdung von Gott. Mit dem Essen von der verbotenen Frucht beginnt noch eine andere Entfremdung, nämlich eben die Entfremdung von Gott. Gott vertreibt nun die Menschen aus dem Paradies, sie dürfen nicht mehr dort wohnen. Jetzt begegnet Gott dem Menschen nicht mehr so unmittelbar wie zuvor. Und diesen Riss in der Beziehung zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf, zwischen Gott und Mensch, nennt die Bibel einfach Sünde. Und Sünde hat in der ursprünglichen Bedeutung überhaupt mal gar nichts zu tun. Das ist eine Erleichterung für manche. Sünde hat gar nichts zu tun mit Sahnetorte oder mit Chips. Sondern sie stellt einen Zustand dar, und zwar einen Vertrauensbruch, ein Misstrauen gegen Gott. Der eigentliche Sündenfall besteht ja darin, dass dieses Menschenpaar Gott misstraut. Und zwar insofern misstraut, dass sie sagen, dieser Gott meint's nicht wirklich gut mit uns. Dieser Gott enthält uns etwas vor. Dieser Gott will uns was nicht gönnen. Misstrauen gegen Gott. Er kümmert sich nicht um uns. Und das führt zur Beziehungskrise und zum Bruch. Und dann entfernt sich der Mensch immer weiter von Gott. Verliert Gott aus den Augen, wird blind für Gottes Spuren in der Welt, taub für sein Reden. Und das heißt, Sünde ist also nicht in der ersten Linie eine Tat, Sünde ist nicht in erster Linie stehlen, lügen, betrügen, sondern Sünde ist ein Zustand, eine Beziehung ist zerbrochen. Und die Taten sind die Folgen. Aber dieser Zustand, das ist auch interessant, dieser Zustand ist anscheinend für viele Menschen so unerträglich, dass sie jetzt auch natürlich wieder versuchen, sich selber zu rechtfertigen. Und manche Menschen versuchen das einfach dadurch, dass sie sagen, das Einfachste ist, dass wir einfach Gott leugnen. Wenn ich Gott leugne, muss ich mich ja auch nicht vor ihm rechtfertigen. Gott ist nicht existent, also brauche ich mich nicht zu rechtfertigen. Und die Evolutionstheorie, die bietet Argumente dann an, warum Aggressivität, warum Lüge, Selbstsucht wichtige Komponenten sind beim Mutations- und Selektionsprozess, ohne die eine Weiterentwicklung nicht möglich ist, nach dem Motto Survival of the Fittest, sozusagen der Stärkste, der Beste, der Skrupelloseste, der sozusagen setzt sich durch. Das Problem ist nur, dass das ein Holzweg ist. Und ein sehr eindrückliches Beispiel findet sich im Alten Testament, und wir haben vorhin den ersten Teil gehört, eben in diesem zweiten Buch Samuel. Und wir machen jetzt einen Zeitsprung ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Es ist die Zeit, als eben König David der König war in Israel. Und es war eine sehr unruhige Zeit, es gab immer laufend Spannungen, kriegerische Auseinandersetzungen. Normalerweise war der König als Heerführer immer mit dabei im Krieg, aber irgendwann mal hat er gesagt, jetzt könnt ihr auch mal ohne mich in den Krieg ziehen. Er bleibt zu Hause, er bleibt in Jerusalem, er bleibt in seinem Palast. Und dann genießt er die kühle Abendluft. Und dann geht er auf dem Dach des Palastes umher und dann sieht er darüber in die Nachbarschaft. Und da sieht er, dass da auf diesem Balkon oder wie auch immer, dass da eine Frau badet. Diese Frau, die ist hübsch, die Frau ist anmutig. Wenn sie badet, ist sie auch nackt. Was für ein Anblick. Und die Augen von David hängen an dieser Schönheit. Er bekommt diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Und deswegen fängt er dann an zu googeln. Das heißt, es gab es noch nicht, das heißt, er lässt einfach erkundigen. Wer ist das? Und dann sagt ihm, das ist Bathseba, die ist mit Uriah verheiratet, einem Soldaten. Aber der Uriah, der ist zurzeit nicht da, der ist ja im Krieg. Und dann nutzt David den Umstand aus. Niemand wird was davon erfahren. Er lässt die Bathseba holen, er schläft mit ihr. Das kann sich ein König ja leisten. Volk war sozusagen sein Eigentum. Gehörten ja da auch die Frauen dazu. Das war die orientalische königliche Allmacht. Und dann, einige Wochen später, kommt eine Nachricht von Bathseba. Ich bin schwanger. Jetzt wird es dem David natürlich ein bisschen mulmig und er überlegt, wie kann man das Ganze jetzt irgendwie noch vertuschen. Und sein Plan heißt, jetzt muss der Mann nach Hause, der Uriah, Sonderurlaub, Heimaturlaub, damit die Urheberschaft der Schwangerschaft vertuscht werden kann. Aber der Uriah, ein treuer Soldat, der übernachtet in der Kaserne und nicht zu Hause. Und es klappt nicht mit dem Verschleierungsversuch. Jetzt wird das nächste Register gezogen. Uriah wird abgestellt für ein Himmelfahrtskommando. Der Kommandeur hält den schriftlichen Befehl, Uriah dort einsetzen, wo es ganz gefährlich wird. Quasi, wo klar ist, dass er umkommt. Und genau der Plan geht auf. Der Uriah wird getötet. Zu Hause in Jerusalem redet man jetzt vom Heldentod. Man kondoliert der Witwe Bathseba. Und nach einer gewissen Anstandsfrist holt dann der König die schöne Witwe in seinen Palast. Monate später kommt der Sohn zur Welt, große Freude am Hof, Nachfolger in Sicht, der König wird gefeiert. Und es scheint so, dass die Affäre ausgestanden ist. Keiner hat gemerkt, dass dieser David eine Leiche im Keller hat. Keiner ahnt, dass er als Ehebrecher, als Mörder die Fäden einer Intrige gezogen hat. Es hat keiner gemerkt, außer einer. Der König aller Könige, Gott. Gott hat das böse Spiel gesehen und jetzt schickt er den Propheten Nathan. Und der soll den König mit seiner Schuld konfrontieren. Aber normalerweise geht das natürlich nicht. Es geht nicht als Untertan den König die Leviten lesen. Das war ein Job für Lebensmüde. Einen Präsidenten direkt öffentlich oder wie auch immer des Ehebruchs, Mordes bezichtigen, da hat man gleich die Anwälte am Hals. Aber Gott hat dem Nathan eine geniale Idee gegeben. Nathan kommt zu David und sagt, David, ich habe einen kniffligen Rechtsfall zu lösen und ich bitte dich um deine geschätzte Meinung dazu. damit wir ein richtiges Urteil fällen können. Und der David geht darauf ein, das war gängige Praxis. Und jetzt heißt Folgendes. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll, zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken, und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Und darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Und jetzt ist David außer sich. David springt auf, er ist empört, er ist zornig. Es heißt, David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Was der David natürlich nicht ahnt an diesem Moment noch, er fällt sein eigenes Urteil. Dieser Mann hat den Tod verdient. Als Entschädigung nach der Regel des Mose 4-fache Entschädigung. Und jetzt will natürlich der David wissen, wer ist denn dieser Schurke? Wer ist der Name? Wie ist der Wohnort? Wo ist der Mann? Dieser dreiste, gewissenlose Mensch. Und jetzt muss Nathan alle Mut zusammennehmen und dann sagt er, du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist dieser Gierige, du bist dieser Rücksichtslose, du bist dieser gottlose Schurke. Aber jetzt ist die Reaktion interessant. David geht nicht zum Gegenangriff über. Er sagt nicht, was fällt dir ein, mich hier mit so einer fingierten Geschichte sozusagen, dass ich dir auf den Leim gehe und mich aufs Glatteis führen, was erlaubst du dir eigentlich hier? Er wiegelt auch nicht ab. Er sagt nicht, das ist meine Privatsache. Geht niemand was an. Er sucht keine Ausflüchte. Er sagt nicht, ja, aber du musst mal wissen, diese Frau, die hat da so aufreizend gebadet, die hat es doch regelrecht drauf angelegt. Oder, ja, aber ich hatte immer so einen Stress. Mir steht doch auch mal ein bisschen Vergnügen zu. Ja, aber du weißt doch, ich bin doch auch nur ein Mann. Ja, die als Soldatenfrau, weißt du, die war wochenlang, monatelang war die doch einsam allein. Ich wollte sie nur trösten. Ja, aber, kann man das weiter deklinieren? Ja, aber, ich habe doch sogar dabei gebetet. Die anderen Könige machen das genauso. Oder dieser Uriah als erfahrener Soldat, der hätte doch besser aufpassen können im Krieg. Oder vielleicht sogar, der Teufel hat mich versucht. Wir sind alle Sünder. Nichts von alledem. Sondern David gibt zu, ja, so ist es. Ja, ich habe diese junge Familie zerstört. Ja, ich bin ein Ehebrecher. Ja, ich bin ein Mörder. Ja, mein Volk hat so große Stücke auf mich gehalten und es sieht so schlicht und schmutzig in mir aus. Ich schäme mich, ich bin schuldig. Was hilft? Was hilft? Im Psalm 51 steht ein Gebet Davids, Schuld bekennen. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam. Und da heißt es, da betet David Folgendes. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und liebe Gemeinde, dass der David zu seiner Schuld steht, das macht ihn jetzt wieder groß. David sagt nicht ja, aber. Im Grunde sagt er nicht ja, aber. Denn wer ja, aber sagt, der streitet es ja quasi ab. Der sagt immer, ja, aber es war doch irgendwie nicht so schlimm. Er sagt nein, ja, ja, nochmals ja, es stimmt, ich bin schuld. Keine Erklärung, kein Hintergrundkommentar. Und das ist genau aus der Bibel her der Schritt in die Freiheit. So geht der Weg in die Freiheit. Dass man zunächst einmal vor Gott ehrlich wird und sagt, ja, so ist es. Nichts verharmlosen, nichts runterspielen, nichts auf andere schieben, sagen, ja, so ist es. Ja, ich bin fremdgegangen. Ja, ich habe Geld veruntreut. Ja, ich habe abgeurteilt und gelästert. Ja, ich habe die anderen beim Erben hintergangen. David gesteht nicht nur den Ausrutscher als Kavaliersdelikt ein, sondern er sagt, ja, ich habe letztendlich die Beziehung zu meinem höchsten Gott und Schöpfer geschädigt. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und jetzt ist das Interessante. Nachdem der David wirklich zu seiner Schuld steht und zugibt und sagt, es tut mir leid. Jetzt darf der Nathan ihm sofort die Vergebung seiner Sünde zusprechen. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Diese Vergebung, wir nennen das auch die Absolution, die Befreiung, Freispruch von der Sünde, sie erfolgt ganz unmittelbar, ganz persönlich, ganz zeitnah auf den Kopf zugesprochen. Und da wird etwas deutlich, wie großartig gnädig unser Gott ist. Er hat nur darauf gewartet, dass der Schuldige endlich sich zu seiner Schuld stellt und sagt, ja Herr, so ist es tut mir leid. Und der Nathan sagt, Gott vergib dir, du darfst neu leben in der geschenkten Freiheit. Und während wir Menschen, so sind wir Menschen ja, während wir Menschen ja dem Sünder so richtig die Leviten immer lesen wollen, den Kopf waschen, ihm die Strafe in den Hals wünschen und dann meiden einen weiten Bogen drumherum machen, sagt Gott, ich habe dir vergeben. Und dein eigenes hartes Urteil, David, wird nicht gegen dich verwendet. Gott ist gnädiger als wir Menschen. Der, der einen Fehler eingesteht, der muss nicht automatisch den Platz räumen. Das ist ja bei uns heute anders. Ein Politiker, ein Manager, der öffentlich einen Fehler einräumt, der muss immer den Platz räumen. Und dann heißt es, der ist in Ungnade gefallen. Da steckt das drin, Ungnade. Keine Gnade. Bei Menschen gibt es keine Gnade, harte Urteile, Ungnade. Aber Gott spricht dem Sünder, du sollst nicht sterben. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und deswegen lege deine Sünden bei ihm nieder. Er vergibt dir, er wäscht dich rein von aller Sünde. Und er richtet dich wieder auf und du darfst ganz neu beginnen. Und das ist Gnade. Gnade heißt, ich muss nicht mehr davonlaufen. Gnade heißt, ich muss nicht mehr alles verstecken vor Gott. Ich muss nichts befürchten, ich darf mich stellen. Es gibt eine Faustregel und die Faustregel heißt, wer vor Gott Geheimnisse hat, der hält sich von ihm fern. Wer vor Gott Geheimnisse hat, der hält sich von ihm fern. Und das ist, denke ich, auch das, was bei vielen Menschen zutrifft. Viele Menschen kommen deswegen nicht zu Gott oder da, wo die Gemeinde sich trifft, weil Sünde da ist. Und weil sie genau merken, da steht was dazwischen. Das ist ja nichts Neues. Das gilt ja auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn Sie einem Bekannten Ihr Auto leihen und der fährt es zu Schrott, dann freut er sich nicht auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Es ist kein Zufall, dass als Folge der ersten Sünde im Paradies die Menschen sich versteckt haben im Gebüsch, vor Gott versteckt. Aber je länger wir davonlaufen, Gott davonlaufen, je länger wir davonlaufen, je länger wir die Leichen im Keller haben, umso komplizierter wird unser Leben. Und je eher wir bekennen, umso leichter wird die Last. Und das sehen wir gerade bei David. Bei David im Psalm 32. Da hat er geschrieben: Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn und meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und hast meine Schuld weggenommen. Und jetzt kommt die Frage zu uns, zu Ihnen und zu dir. Wie ist es bei Ihnen, wie ist es bei dir? Haben Sie Geheimnisse vor Gott? Leichen im Keller? Gibt es da Bereiche im Leben, wo Sie sagen, verrammelte Kellerräume, das sind Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht mit Gott bereinigt? Gibt es da Bereiche, Dinge, wo Sie sagen, da habe ich noch nie mit Gott darüber gesprochen, obwohl ich genau weiß, es war nicht richtig? Vielleicht auch aus Scham. Je länger Sie davonlaufen, umso schlimmer wird es werden. Aber je eher Sie es aussprechen, vor Jesus aussprechen, wenn es sein muss auch vor einem Menschen, aber vor allem vor Gott und vor Jesus aussprechen, je eher Sie es bei ihm ablegen, umso eher werden Sie diese Schuldenlast los. Und da sind wir wieder bei diesem Anspiel, was wir vorhin gesehen haben. Wohin mit unserem ganzen Seelenmüll, Seelenschrott? Wo können wir das entsorgen? Wir können das entsorgen unter dem Kreuz. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, für alle Schuld. Und deswegen dürfen wir zu ihm kommen und dürfen ihm das sagen, Herr, da ist es, vergib mir meine Schuld. Und dann dürfen wir auch hören, genau wie damals dieser David, der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Du darfst neu in der geschenkten Freiheit leben. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und nach diesem Lied werde ich ein Gebet sprechen. Ein Beichtgebet. Ein Gebet, wo wir Gott, Jesus, um Vergebung unserer Sünde bitten. Ich mache dann am Schluss eine kleine Pause, wo jeder einfach in der Stille die Dinge Jesus sagen kann, die ihm auf der Seele liegen. Und dann werde ich euch fragen, ob ihr die Vergebung der Sünde wollt. Und wenn ihr das wollt, dürft ihr Ja sagen und dann darf ich euch im Auftrag Gottes das zusprechen, dass Gott dir deine Sünde vergeben hat. Aber jetzt wollen wir zunächst das Lied singen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.